Zum Beispiel, das ist eine witzige Story bei meinem ersten Podcast. Habe ich am Anfang immer Fake-Werbung eingesprochen. Da habe ich einfach irgendwelche Marken, die ich cool fand, habe ich ihm gesagt so: Hey Leute, meine aktuelle Folge ist Skoda Partner. Skoda ist ja Motor des Radsports. Also Skoda ist immer mal großer. Und dann habe ich erzählt, wie toll ich die Marke finde und habe gesagt, wenn ihr bei mir auch mal eine Werbung buchen wollt, dann meldet euch auf meine E-Mail-Adresse.
Naps, Neues aus der Podcast-Szene.
Hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ich sage Hallo, was geht, willkommen zurück zu Naps. Ihr habt lange nichts von mir gehört, es ist ungefähr ein halbes Jahr her, dass ich die letzte Episode gemacht habe, das war damals mit David Reiter. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast, nämlich Radprofi Rick Zabel. Und wir unterhalten uns darüber, wo seine Creator-Karriere und seine YouTube-Karriere sich treffen. Er ist ehemaliger Radprofi und der hat sich überlegt, was mache ich denn danach? Und weil es bei Rick nichts unter besonders sein darf, macht er gerade einen Podcast mit Jan Ulrich zusammen, hat seinen eigenen YouTube-Kanal und baut seine Karriere als Content-Creator auf. Ultra spannend. Wir unterhalten uns heute darüber, wo diese ganzen Disziplinen sich treffen und was wir in der Podcast-Branche davon lernen können. Let's go! Hallo lieber Rick, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, freue mich sehr.
Sag mal, ich sehe dich die ganze Zeit online und da wirkst du wie eine richtige Rampensau. Warst du schon immer so? Warst du als Kind schon so?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat sich erst so im Laufe meines Lebens entwickelt. Also, ich glaube, ich war schon immer vorlaut. Ich hatte schon immer eine große Klappe. Hatte jetzt kein Problem, irgendwie in neue Situationen reingeschmissen zu werden. Weil ich war jetzt nicht schüchtern oder so. Aber ich sag mal, das bringt der Beruf ja jetzt auch so ein bisschen mit sich, als Content Creator dann auch ein bisschen angeswitcht zu sein und irgendwie da, wenn die Kamera an ist, ein bisschen abzuliefern. Also privat bin ich natürlich auch nicht so und schrei die ganze Zeit rum oder oder mache irgendwelche Punchlines. Also das ist schon auch explizit für die Videos natürlich ein bisschen so.
Ja, da lieferst du gut ab. Okay, lass trotzdem vielleicht einmal kurz in der Vergangenheit bleiben. Also, sag mal, kannst du dich noch daran erinnern, wie und wann du Fahrrad fahren gelernt hast?
Ja, ich bin mit Stützrädern habe ich angefangen. Ich glaube, da war ich so 2, 3 Jahre alt und ganz normal mit einem Pucki-Rad damals. Ich glaube, wie alle in meiner Generation habe da angefangen einfach bin auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, da gab es nicht in der Großstadt, da konnte ich entspannt auf den Dorfwegen durchs Dorf dann Fahrradfahren lernen und irgendwann dann ohne Stützräder. Also genau, das weiß ich noch ziemlich genau.
Ja, weißt du noch, wer es dir beigebracht hat?
Boah, ich glaube, so meine ganze Familie einfach irgendwie so. Also natürlich meine Eltern, meine Mama, mein Papa, aber auch meine Großeltern. Als ich groß geworden bin, das war so ziemlich, ziemlich schön, weil meine Großeltern mütterlicherseits, die haben, ich mal, die in der mittleren Etage gewohnt und oben im Dachgeschoss haben mein Onkel, Tante gewohnt und Cousins, Cousinen. Und unten im Keller in der Wohnung waren meine Eltern mit mir. Dementsprechend waren wir irgendwie so wie so eine Großfamilie und haben immer zusammen rumgehangen. Und da hat immer geholfen oder der beigebracht, der halt gerade da war.
Mir hat es mein Vater beigebracht und ich weiß noch, ich habe als kleines Kind ein von ihm selbst zusammengebautes und selber lackiertes BMW-Fahrrad bekommen. Er ist nämlich Motorradfahrer und weil ich sein Motorrad so cool fand, das war von BMW, hat er mir damals so ein Fahrrad fertig gemacht und hat da vorne so ein BMW-Emblem draufgeklebt und musste das aber mit Klarlack überlackieren, weil ich dafür bekannt war, dass ich alle Sticker immer abgepopelt habe. Also das ist so meine
okay.
Fahrradfeiererinnerung.
Ach, witzig.
Sag mal, und hast du das deinen Kindern denn schon beibringen können?
Ey, mittlerweile ist es ja ganz anders. Also wirklich entspannt. Heutzutage gibt es ja diese Laufräder einfach für die Kids.
Aha.
Und dadurch können die halt sofort Fahrrad fahren. Ne? Also Stützräder sind vom Markt gefegt worden. Also dadurch, dass meine Kids einfach so ganz normale Laufräder hatten, das heißt Lenker in der Hand und dann laufen die halt da. Dadurch ist irgendwie, also mindestens bei meinem Großen, der Oskar, der ist 4 Jahre alt, der kann schon super Fahrrad fahren. Das war gar kein Problem. Also wirklich mit 2,5 habe ich den vom Laufrad aufs erste Fahrrad gesetzt mit Pedalen. Das Einzige, was er lernen musste, ist dann mit den Händen zu bremsen und nicht mehr mit den Füßen. Aber das war nicht die einzige Hürde. Und mein kleinerer Sohn, der fährt auch schon Laufrad wie verrückt. Der ist jetzt ein bisschen älter als 2. Das heißt, da ist auch nicht mehr so lange, bis ich den dann auf sein erstes Fahrrad setze. Aber das ist. Ja, also dieses Thema mit Stützrädern und Gleichgewicht halten, das haben die nicht. Das haben die einfach durch diese Laufräder, können die das einfach sofort.
Ja, krass. Okay. Dann danke für einmal die Rückschau und die Rückschau auf deine Kindheit. Du, ich habe mal nachgelesen, Und ich habe in deinem Wikipedia-Eintrag gefunden, er verließ das Gymnasium ohne Abitur. Aber
Genau.
dafür bist du Radprofi geworden und Chirurg und Pfarrer und Polizist. Was ist denn da los?
Ja, alles. Ich probiere gerade alles aus. Das stimmt. Genau, also ich habe einen Realschulabschluss ganz normal gemacht und war dann bei meinem Abitur dran, kann man sagen. Also ich glaube, es wäre noch so 1,5 Jahre gewesen. Ich war damals auf der Sportschule in Erfurt, habe dann aber in dieser Zeit meinen ersten Profivertrag angeboten bekommen von einem holländischen Radteam. Und dann stand ich so oft, also ich hätte gerne mein Abi noch weitergemacht, aber es war einfach nicht möglich, weil ich halt sozusagen auf der Sportschule war, deutsches System. Und dann, wenn ich zu einem ausländischen Team gewechselt wäre, dann hätte ich einfach in diesem deutschen Leistungssystem nicht mehr supported werden dürfen. Bisschen strange Regeln, aber so war das damals. Ja, dementsprechend stand ich halt so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, will ich jetzt Radprofi werden oder mache ich mein Abi fertig und probiere es halt später. Aber ich war damals halt schon so heiß wie Frittenfett, Radprofi zu werden. Es hat einige Diskussionen zu Hause, musste ich da mit meinen Eltern führen, weil die natürlich auch unbedingt wollten, dass ich das Abi fertig mache. Also genauso wie ich das jetzt wahrscheinlich bei meinen Kindern auch wollen würde. Aber wir haben dann den Deal gefunden, dass die gesagt haben, okay, wenn du irgendwie versuchst, Profi zu werden, schau mal, ob du das irgendwie 2, 3 Jahre, mach das mal, wenn dir das taugt und wenn du das auch irgendwie dann schaffst, dich zu etablieren, dann ja, gehen wir den Weg natürlich mit. Aber falls du ja irgendwie das nicht packst auf lange Sicht, dann machst du halt dein Abi nach und startest deinen richtigen Beruf. Und dieses Abi nachholen ist nie geschehen, aber zumindest deinen richtigen Beruf, da bin ich aktuell dran. Ich habe ja jetzt letztes Jahr meine Radkarriere beendet und mache dieses Jahr mein YouTube-Format Rick Needs a Job, in dem ich ein Sabbatjahr in etwas anderen Art mache. Also anstatt mich zurückzulehnen und erstmal irgendwie das Ganze zu reflektieren, habe ich mich komplett ins Leben reingeworfen und probiere jede Woche einen neuen Job aus für dieses Format und lasse mich halt dabei begleiten, wie ich mich da anstelle. Macht sehr viel Spaß und du hast es gesagt, also von Schönheitschirurg über Pfarrer, über Polizist, Ordnungsamt und ein paar sportliche Berufe auch. Also ich durfte mich ausprobieren als Eishockeyspieler, Fußballprofi. Den einen oder anderen Job in meiner Liebe, in meinem Radsport habe ich auch gemacht. Also es ist eine wilde Reise, auf der ich mich gerade befinde.
Zeitung austragen auch, ne? War besonders wild.
Zeitung austragen auch. Nachtschicht, meine erste Nachtschicht meines Lebens war das.
Sag mal, du hast es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe aber nicht richtig zugehört. Wie würdest du das denn nennen? Was bist du denn jetzt? Bist du Creator? Bist du Influencer? Wie heißt das?
Das ist eine sehr gute Frage auch, ehrlicherweise. Also ich würde eher sagen Content Creator, weil irgendwo Influencer ist wahrscheinlich der Begriff, der den meisten Leuten da eher in den Sinn kommt oder der den meisten Leuten im Begriff ist, aber es ist immer so ein bisschen negativ konnotiert. Also ich will ja niemand influenzen, sondern inspirieren, würde ich schöner sagen. Also oder hört sich schöner an. Wenn ich jemanden inspiriere oder motiviere, dann freut mich das sehr. Aber eigentlich macht es mir einfach nur Spaß, Content zu kreieren. Also irgendwie mich beim Fahrradfahren zu filmen oder Videos über das Fahrradfahren zu machen. Und ja, oder jetzt mit dem YouTube-Format kreieren wir ja auch Content jede Woche, eine YouTube-Folge über einen neuen Job. Deswegen würde ich eher sagen Content Creator.
Und gibt es bei all den Projekten, die du machst, irgendeine tiefere Message? Also die eine Botschaft, die hinter allem steht, so wie, ey Jungs, macht ein bisschen Sport oder gibt es irgendwas, was das alles zusammenhält?
Oh, ich glaube, dass alles, was ich mache, hat irgendwie eine Message. Also mal tiefgründiger oder das eine Projekt hat eine tiefgründige Message als das andere. Aber jetzt als Beispiel bei dem Jobformat hoffe ich schon, irgendwie ein Vorbild sein zu können auch. Ich meine, in dem Format steckt ja schon viel Ehrliches drin, also auch viel Realität. Ich habe meine Radsportkarriere beendet und ich habe halt nie studiert, kein Abi gemacht, keine Ausbildung gemacht und dann fängt man halt mit 30 Jahren irgendwie so bei Null an. Und das ist ja auch so das Vorurteil, was jeder dann von so einem Profisportler hat. So, was machst du denn nach der Karriere? Kannst du da finanziell aussorgen? Das sind ja die Fragen, die man bekommt. Und ich glaube, das wird vielleicht viele Leute lähmen und sich erstmal denken, okay, wie geht's jetzt weiter? Und man fällt ja auch als Profisportler oder Profisportlerin auch öfter mal in so ein Loch nach der Radkarriere, weil das war bis dahin das ganze Leben, was macht man jetzt? Und diese Not versuche ich ja ein bisschen zur Tugend zu machen und das umzudrehen und zu sagen, hey, eigentlich ist doch jetzt voll cool, da liegt ein weißes Blatt Papier vor mir und ich kann jetzt einfach alles ausprobieren und irgendwie versuchen, neue Liebe oder einen neuen Beruf zu finden und vor allen Dingen erstmal rauszufinden, was macht mir eigentlich Spaß, wo bin ich gut drin, wo bin ich nicht gut drin. Und ich hoffe schon, dass sowohl junge Menschen sich das vielleicht anschauen und dann sich denken, bei dem einen oder anderen Job vielleicht einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist der Job? Vielleicht auch einfach sich denken, hey, das ist ein cooler Job, den möchte ich mal ausprobieren. Dasselbe ist aber auch nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Quereinsteiger oder ältere Menschen. Ich glaube, viele sind so mit Eltern groß geworden, die denen vorgelebt haben, so, ey, man macht dann Job XY und den macht man dann, bis man in Rente geht und so ist das Leben. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. Man kann ja wirklich, man muss ja nicht von A nach B laufen, sondern man kann ja auch wirklich C, D, E noch einbauen da und ein paar Zwischenstopps machen und ein paar Umwege nehmen. So, die Message dahinter ist eigentlich, würde ich sagen, der Weg ist das Ziel. Und wenn ein Kapitel zu Ende geht, hab nicht Angst vor dem Neuen. So, hab Mut, auch mal was Neues zu starten im Leben. Gerade wenn dich irgendwie das sich so anfühlt, als wenn das auch richtig ist für dich. Das wäre, glaube ich, die Message dahinter. Und bei den anderen Projekten, sei es jetzt das Buch, sei es der Podcast mit Jan Ullrich, ist natürlich schon der Sport, Radsport im Vordergrund. Und das war eigentlich auch wirklich das, was mich als Radprofi immer am glücklichsten gemacht hat, wenn mir irgendwie Leute dann auf meine Videos, Reels auf Instagram irgendwie dann eine Nachricht danach geschrieben haben, gesagt haben, so, ey, du hast mich motiviert, mit dem Radsport anzufangen. Ich habe mein erstes Rennrad gekauft. Das ist so cool, dass du das machst. Ich hab da jetzt Bock bekommen. Und das war so, da dachte ich mir halt immer, ey, ist viel nachhaltigeres Glück, sowas zu lesen, als teilweise irgendwie eine tolle Platzierung oder ein Rennen zu gewinnen. Weil das ist zwar für mich natürlich schön, aber ja, es hat mich mal viel glücklicher gemacht, andere Leute zu inspirieren oder die dann diesen Sport, den ich auch so liebe, diese Leidenschaft, das näher zu bringen.
Du hast da ganz viele verschiedene Eisen im Feuer. Wie entscheidest du denn, welche Projekte du annimmst und welche nicht? Bist du da so ein Typ mit einem Businessplan und einer Vision oder kommt das bei dir so aus dem Bauch raus?
Nee, voll aus dem Bauch raus. Also, ich mache die Dinge, auf die ich Bock habe. Jetzt ist irgendwie gerade so eine große Welle über mich rübergeschwappt, so nenne ich es mal, an Projekten. Ich muss vielleicht manchmal noch ein bisschen lernen, auch mal Nein zu sagen oder das Ganze vielleicht ein bisschen, also deswegen so Businessplan auf gar keinen Fall. Also, da mal klüger zu sein und auch mal zu sagen, hey, das ist ein cooles Projekt, aber das können wir in einem halben Jahr oder einem Jahr ja auch noch machen. Lass uns das vielleicht mal irgendwie erstmal in eine Schublade legen und dann, wenn die Zeit reif ist, machen wir das. Ich bin dann irgendwie meist so, dass ich mir denke, so, ja, lieber heute als morgen und Abfahrt. Und ich sag mal, das sieht man halt aktuell. Ich habe irgendwie dieses YouTube-Format, wo ich jede Woche ein Video produziere, wo ich jede Woche einen neuen Job ausprobiere. Weil jetzt Anfang Juli kommt mein Buch raus, was natürlich auch ein Projekt ist, was man irgendwie dann ein halbes Jahr geschrieben hat. Dann natürlich der Podcast, der auch noch wöchentlich aufgenommen werden muss, mit Ulle. Und das heißt so aktuell, ich bin sehr happy, dass das alles so ist, wie es ist, aber es ist auch sehr viel. Also das ist jetzt nicht für mich, dass ich mir denke, das muss ich jetzt immer haben in meinem Leben, dass ich drei irgendwie Großprojekte gleichzeitig habe.
Von dem Buch habe ich gar nichts mitbekommen. Hilf mir mal eben kurz aus. Was wird das?
Ah, eine Biografie eigentlich über die ersten 30 Jahre meines Lebens heißt On the Road. Kann man schon vorbestellen, wer da Bock drauf hat. Und ich würde sagen, war ein sehr spannendes Projekt, weil man halt wirklich, ich habe da auch gestern mit Ulle lang im Podcast drüber geredet. Der hat ja auch schon mal ein Buch rausgebracht und hat mich einfach so interessiert, wie das bei ihm war. Er hat auch gesagt, bei ihm war das so, in der Doku, selbst in einer vierteiligen Doku auf Amazon, die es über ihn gibt, dort konnte er nicht so ins Detail gehen oder so tief gehen und Dinge erklären, wie man das in einem Buch machen kann. Und das fand ich sehr schön, weil ich es eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Also bei mir geht es wirklich einfach komplett darum, über mein Leben, meinen Weg. Es ist, würde ich sagen, eine kleine Hommage oder ein Liebesbrief an die Sportart, an den Radsport. Ich würde auch sagen, wenn man gar keine Ahnung davon hat, hat man danach einen ganz guten Überblick. Also ich glaube, ich erkläre das auch so, dass man das als kompletter Anfänger oder Anfängerin versteht. So ein bisschen einfach einen Einblick in den Sport gibt und man begleitet einfach meinen Weg, so, hey, wie bin ich groß geworden, wie habe ich mit dem Radsport angefangen, diese Zeit auf der Sportschule, die wir gerade angeschnitten hatten in Erfurt, die ist großes Thema, dann dieser Schritt, okay, ich breche mein Abi ab, ich werde Radprofi, mich da dann irgendwie zu etablieren und vor allen Dingen auch so meinen Weg zu finden, also ich habe ja schon diese übergroße Vaterfigur Erik Zabel, dann geht man als Sohn von dem in dieselbe Sportart rein, hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, muss irgendwie seinen Weg finden. Ja, und dann auch eigentlich, glaube ich, so ein bisschen, wie ist es dann gekommen, dass ich damit, also in Radsportkreisen würde man sagen, schon mit 30 aufgehört hat. Also warum so früh? Und das erkläre ich einfach alles in dem Buch und gibt da, glaube ich, sehr tiefe Einblicke, wie ich groß geworden bin und genau, wie so meine Radsportkarriere war. So wirklich komplett von was man als Radprofi verdient hat, was ich verdient habe. Ja, auch die ein oder andere Streit oder Probleme, die man während der Karriere hatte. Also ich glaube, da ist wirklich nichts geschönigt, sondern sehr ehrlich, wie so diese Radsportzeit, die ersten 30 Jahre meines Lebens so verlaufen sind.
Was kriegst du heute mittlerweile mehr Kommentare und Anfragen dazu, wie man ein Profi-Radsportler wird oder wie man Profi-Influencer, sorry, Creator wird?
Ach, alles gut. Ja, ich glaube schon, dass irgendwie das jetzt sich gerade so vermischt. Ich bin schon, also ich muss ehrlicherweise sagen, all das, was ich mit Radsport mache und allgemein im Sport, funktioniert dann Das ist so irgendwie so die sichere Bank, das funktioniert. Ich glaube, da, das ist so, da bin ich groß geworden und damit connecten mich die Leute. Aber es wird jetzt immer, immer mehr auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht durch den Podcast mit Ulle, der ja noch eine ältere Zielgruppe hat, aber auch einfach jetzt durch das YouTube-Format, dann lernen Leute mich kennen und sagen, ey, du bist doch der, der diese Jobs ausprobiert. Und das ist irgendwie noch neu für mich. Also ich hatte letztens diese witzige Situation. Ich war beim Giro d'Italia, das ist so das größte Rennen hinter der Tour de France, mit Tibor, mit meinem Kameramann. Und dann war ich natürlich tief in dieser Radsportwelt drin. Und für all diese Menschen, die dort sind, also für die Teamkollegen, meine Ex-Trainer, sportlichen Leiter, andere Teamchefs, für die ist das, glaube ich, komplett komisch, mich zu sehen, wie ich da mit dem Kameramann rumlaufe, mit dem Mikro und meine Folgen drehe, weil die mich natürlich alle als diesen Sportler kennen und sie denken, hey, sag mal, der ist doch hier die Rennen mitgefahren, warum ist er jetzt im Kamerateam unterwegs? Und für Tibor, mein Kameramann, der kennt mich halt gar nicht als Radprofi. Er hat diese Zeit meines Lebens gar nicht mitgemacht. Für den bin ich immer ein Content Creator. Und er sagt, für den, der ist bei so einem Rennen vor Ort und er sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da mal mitgefahren bist. So, also, das ist ganz komisch für den. Und das ist so, ich glaube, das beschreibt ganz gut in diesen zwei Welten, in denen ich noch stattfinde. Und sowohl die eine als die andere Welt, die verstehen oder die müssen das so ein bisschen akzeptieren, dass ich überall so ein bisschen stattfinde.
Ja, ist so oft so, ne? Für die Fahrrad-People bist du dann wahrscheinlich der
Ja,
YouTube-Typ und für die
ja.
YouTube-People bist du der Fahrrad-Typ. Kann ich mir
Richtig.
gut vorstellen. Aber du bist ja aus deiner Fahrradkarriere dann wahrscheinlich auch noch gut connected und du hast für deine Projekte viele verschiedene Sponsorings an Land gezogen, ne? Also da gibt's
Ja.
Ryzen, Insta360, Canyon und so weiter und so fort. Musst du bei solchen Leuten dann auch noch Klinken putzen gehen oder ist das so, dass sie sagen, ey, der Rick ist in Ordnung, so, der macht das schon?
Auch sowohl als auch. Also ich glaube, der Erstkontakt ist immer das Schwierigste, aber da haben wir uns auch viel Zeit genommen. Also eigentlich, als ich für mich irgendwann die Entscheidung getroffen hatte, ich höre mit der Radsportkarriere auf, so mit einem Jahr Vorlauf, haben wir dann eigentlich schon angefangen, diese privaten Partner oder die persönlichen Partnerschaften anzugehen. Mit vielen hat man natürlich schon vorher Kontakt gehabt. Dann hat man denen erklärt, pass auf, das sind meine Ideen, das sind meine Projekte, die will ich so umsetzen. Ich brauche aber natürlich dann irgendwie, das ist, als Radsportler ist das Normalste der Welt, Sponsoren zu haben. Also alle, das ganze Businessmodell Radsport funktioniert durch Sponsoren. Du hast externe Geldgeber, die finanzieren deine Projekte. Und von daher ist das wirklich auch für mich so ganz normal, authentisch, Partner zu haben, die dich bei diesem Weg unterstützen. Und das heißt, ich musste da einfach nur eigentlich schauen, okay, auf welche Partner habe ich Bock? Ich glaube, das habe ich mir ein bisschen erarbeitet in der Radszene, dass ich da so ein bisschen diesen Status habe, dass ich mir das schon aussuchen kann und ich wirklich mit den Marken zusammenarbeite, auf die ich Bock habe. Und das ist auch ein riesen Vertrauensvorschuss von denen, dass die meisten Partner von denen mich eigentlich machen lassen. Und ich die natürlich auf meine Art und Weise versuche, die authentisch einzubinden und die dann auch wissen, das klappt am besten. Natürlich hat man immer auch andere Partnerschaften, die Briefings schicken und von alles up to date bleiben wollen und in jedem Schritt involviert werden wollen. Das hat man auch. Aber auch in diesen Partnerschaften erarbeite ich mir meistens nach ein paar Wochen, Monaten dieses Vertrauen, dass sie mich ein bisschen machen lassen. Und das ist, glaube ich, auch so das Schönste, also so funktioniert es für mich eigentlich auch nur, wenn ich so auf meine Art und Weise meine Partner coole, meine Projekte mit einbinden kann.
Du hast vorhin erwähnt, dass du dich bereits vor dem Fahrradkarriereende darum gekümmert hast, nee, dass ihr euch darum gekümmert habt. Wenn du sagst, ihr, wer ist denn ihr? Machst du das, sprichst du das mit der Familie ab oder gibt es eine Agentur, die dir, unter die Arme greift? Wie ist es?
Also es ist immer größer geworden, das Team. Also wenn ich sage ihr, dann rede ich jetzt vor allen Dingen von meinem Core-Team, würde ich sagen. Das ist einmal der Norbert, das ist mein persönlicher Assistent und Tibor, mein Kameramann. Wir sind so eine Dreier-Crew, die halt diese ganzen Projekte versucht zusammenzustemmen. Und ich bin halt immer der Mann vor der Kamera, aber ohne die beiden würde auf jeden Fall nichts gehen, die sind ganz wichtig. Und dann habe ich noch Ken an meiner Seite, das war mein jahrelanger Radmanager, also wirklich so wie so ein Spielerberater, wie man das aus dem Fußball kennt, der so diese Kontaktperson zwischen Sportler und den Teams ist, dass man einfach seine Anschlussverträge bekommt und Transfers vollzieht. Der unterstützt mich eigentlich so in dieser Radwelt. Mit den ganzen Kooperationen und genau, und dann habe ich noch Linda und die Pepperstark-Agentur an meiner Seite für, ich sag mal, diese neuen Türen, die ich jetzt aufstoße, diese neue Welt, diese Medienwelt in Deutschland, die mich da einfach unterstützt mit Fernsehanfragen, also einfach alles, was Medien angeht, also wirklich so von jetzt, so werden wir sprechen, Podcast, Radio, Fernsehen, Interviews, da kümmern die sich um mich.
Und Norbert und Tibor, sind das dann auch die Freunde, mit denen du Raw zusammen gegründet hast, oder sind das noch andere?
Das sind nochmal andere, genau, das sind nochmal andere. Also ich habe Guck mal, da war ich ein bisschen vor meiner Zeit eigentlich. Jetzt wo das große Ding wirklich Run Clubs und Cycling Clubs sind, War, also wie das, ich kann das englische R nicht so gut aussprechen. Ich weiß nicht, warum ich alle meine, nein, aber ich
Mach
finde,
dir
das ist
keine
so,
Sorgen.
das ist so, das, ich werde da immer mit, das ist so, in der Cycling Szene ist das so ein Running Gag geworden. Mir war das gar nicht so bewusst, bis ich da so ein bisschen aufgezogen worden bin. Und dann habe ich das realisiert und dann habe ich so gecheckt, warte mal, warum habe ich eigentlich alle meine Projekte irgendwie mit einem R, also, oder mit einem R meistens? Irgendwo ist immer ein englisches R drin und schön, sag ich mal, selber ein Bein gestellt. Aber genau, diese Cycling-Community, so würde ich es nennen, habe ich mit Olli und Patrick und Vincent zusammen gegründet, schon 2019, 2020. Damals kein gutes Timing wegen Corona, konnte man erstmal relativ wenig Radausfahrten gemeinsam machen. Aber wir waren da, wie gesagt, schon ein bisschen vor unserer Zeit und mittlerweile sind da eigentlich so, das ist halt in Köln, eine Cycling-Community, vor allen Dingen auch für Anfängerinnen und Anfänger, aber eigentlich von bis auch, es gibt auch Ausfahrten, die eher für, ja, ambitioniertere Radfahrer und Radfahrerinnen sind und genau, wir bespielen einfach diese Kölner Radszene und bieten denen, würde ich sagen, ein Programm mit Ausfahrten, mit coolen Events und da muss ich aber ehrlicherweise sagen, da gehören mir gar keine Lorbeeren mehr dran. Ich habe das mal mit gegründet, beobachte das jetzt aus der Ferne, das wuppen die anderen drei ganz ohne mich. Am Anfang hat vielleicht mein Name da auch ein bisschen mal geholfen, die eine oder andere Tür zu öffnen, aber mittlerweile läuft das Projekt komplett ohne mich und das ist macht mich sehr stolz und sieht echt cool aus.
Also mir wäre das mit dem englischen R gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Und vielleicht wäre das ja eine neue Folge für Rick Near the Job, dass du zum Logopäden gehst und dir dann
Ja,
dort
nicht
sämtliche
schlecht.
Skills einmal abholst.
Das wäre eigentlich nicht schlecht, das stimmt.
Also sag mal, der eigentliche Grund, warum wir uns heute sprechen wollten, ist ja der neue Podcast, ne? Ole und Rick.
Genau.
Ich habe mir den angeschaut. Bei uns geht es ja immer irgendwie um Podcasts. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, der Podcast ist flammneu, aber da waren schon 200 Folgen im Feed. Was ist denn da los?
Ich hatte schon einen Podcast davor. Und wir haben, ich sag mal, auch da würde ich sagen, das Momentum genutzt, um einfach schon diese Zielgruppe, die man aufgebaut hatte, diesen neuen Podcast natürlich auch reinzusenden. Ich hatte davor Plan Z, Parallelwelten, also das war wirklich auch, würde ich sagen, würde ich ein Konstrukt, das hat sich so entwickelt. Ich habe mal, um mal ganz vorne anzufangen, ich habe im September 2019, meine ich, angefangen, einen Interview-Podcast zu machen. Einfach als, da war ich noch als Radprofi aktiv, habe mir gedacht, ey, Radsport, coole Sportart, ich bin auch gut vernetzt, ich mache einen Interview-Podcast. Und dann kann ich da in den Podcast immer so ein bisschen von mir und meinem Leben erzählen. Damals war Instagram noch Fotos und es gab noch kein Bewegtbild, wo dann dachte ich mir immer, ey, bevor ich da immer ewig lange Captions schreibe, mache ich doch lieber einen Podcast und erzähle einfach ganz in Ruhe, was in meinem Leben so los ist. Und meistens im besten Falle noch mit irgendeinem coolen Interviewgast dabei und finde über den auch noch was heraus. Ja, dann habe ich diesen Interview-Podcast gestartet, der hieß Plan Z. Und dann irgendwann nach 100 Episoden war mein Notizbuch mal so langsam aufgebraucht in der Radszene. Ich habe angefangen, mehr, dann meine Lieblingsgäste nochmal einzuladen und nochmal einzuladen. Und eine enge Freundin von mir, die Tanja Erath, die auch irgendwie so durch diesen Podcast, die ist dann nach Köln gezogen, die dann so ein Dauergast geworden ist. Dann habe ich irgendwann zu der gesagt, ey Tanja, wollen wir nicht einfach zusammen diesen Podcast machen und wir münzen das halt um von einem Interview-Podcast auf einen Laber-Podcast. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir das Plan Z, wie er davor hieß, in Parallelwelten umbenannt. Parallelwelten aufgrund dessen, dass Tanja eine weiblicher Radprofi ist und ich männlicher. Und wir eigentlich auch diese Unterschiede oft beleuchtet haben. Wir fahren zwar dieselben Rennen, aber Gehaltsstrukturen waren anders, Aufmerksamkeit war noch anders. Und das hat sich dann eigentlich in dieser Zeit immer mehr angeglichen. Und es war eigentlich einfach cool, mit Tanja diesen Podcast zu machen. Dann hat Tanja aber im Jahr 2023 ihre Karriere beendet und oder 2022 ist auch egal, aber auf jeden Fall so 2, 3 Jahre vor mir. Dann habe ich 2024 meine Karriere beendet im Mai und dann haben wir diesen Podcast noch eine Weile weitergeführt, aber haben ehrlicherweise beide gemerkt, okay, das war irgendwie wirklich ein Radsport-Podcast, so aus dem Peloton, kann man sagen, aus dem Fahrerfeld. Wir haben immer die Insider-Geschichten gehabt und jetzt hat sich einfach unser Lebens Unser Leben hat sich so verändert. Wir sind beide Ex-Profis und wir haben dann oft in dem Podcast, weiß ich nicht, also Tanja ist Ärztin, die im Gegensatz zu mir hat die ihr Abi nicht abgebrochen, die hat einen richtig guten Lebensweg hingelegt und die ist Ärztin und die hat dann halt oft von ihrem Alltag aus dem Krankenhaus erzählt. Und ich habe auch gerade das erste halbe Jahr nach meiner Radsportkarriere, wie bei so einer Ex-Freundin, mit der man erstmal einen Abstand braucht, da mich gar nicht so viel mit dem Sport beschäftigt und habe einfach so von meinem neuen Leben erzählt. Und obwohl die Hörer und Hörerinnenzahlen eigentlich komplett gleich geblieben sind, haben wir immer wieder Nachrichten bekommen, so, ey, ja, Radsport wird ja immer weniger in dem Podcast, was ist denn da los? Und dann haben wir uns endlich mal so zusammengesetzt und haben dann gesagt, ach, es war eine schöne Zeit. Ich glaube, es ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. Einfach unsere Lebenssituationen haben sich so geändert, dass wir das nicht mehr machen wollen. Und dann haben wir eigentlich ja diesen Podcast auslaufen lassen. Und dann kam, eigentlich war ich fertig mit dem Thema Podcast. Und dann kommt einfach mal Ulle um die Ecke, also Jan Ulrich, und hat mich angesprochen und meinte, Erik, wollen wir nicht einen Radsport-Podcast zusammen machen? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo ich da nicht Nein sagen kann. Also ich habe da natürlich erstmal mit Tanja gesprochen und meinte so, ey, nicht, dass du dich jetzt irgendwie verarscht fühlst oder so. Ich würde es einmal offen ansprechen. Wir haben jetzt irgendwie vor ein paar Monaten uns dazu entschieden, den Podcast zum Ende des Jahres zu beenden. Jetzt habe ich diese Anfrage hier liegen. Wäre das okay für dich, wenn ich das mache? Und Tanja war das voll supportive und meinte, ey, klar, kein Problem, voll cool. Die ist auch in dem aktuellen Podcast immer mal wieder eingeladen, um aus dem Frauenradsport, wo sie immer noch eine absolute Expertin ist, zu berichten. Ja, und so kam das dann, dass ich eigentlich sozusagen mit dem Ende des einen Podcasts dann diesen neuen aufgestoßen habe und auch mit Tanja gefragt habe, ey, wäre das für dich okay, wenn wir das eigentlich auf demselben Kanal weiterlaufen lassen, weil die Abonnenten, die wir da schon haben, die wird das ja sicherlich interessieren, wenn wir einen Radsport-Podcast machen oder wenn ich jetzt einen Radsport-Podcast mit Ulle weitermache.
Wie viele waren das?
Das, wie viele Folgen?
Nee, wie viele Abonnenten konntet ihr da übernehmen?
Boah, ich glaube, es waren so um die 20.000, 20, 25.000.
Ja, die lässt man auch nicht einfach liegen.
Genau, das war so ein bisschen die Überlegung. Und dann hat Tanja mir ihren Segen gegeben. Und dann haben wir losgelegt mit Ulle und Rick. Ja, jetzt ist diese neue Podcast. Jetzt gibt es, glaube ich, morgen kommt die sechste Folge raus. Ist ehrlicherweise halt auch ganz anders und viel professioneller. Also wirklich, mit Tanja war das so, es war einfach wirklich so ein Podcast unter Freunden. Wir haben uns auf FaceTime angerufen. Ich hatte ein Mikro vor mir, sie hatte ein Mikro vor mir und das war's. Und dann haben wir das Fabi, befreundeten Cutter von ganz früher, mal geschickt, der hat das zusammengeschustert. Und da ging das online, ohne große Filter, ohne große Vorbereitung oder großen Plan dahinter. Und jetzt, ja, mit Ulle, sage ich mal, da merke ich, ah, warte mal, Podcast kann man ja auch ein bisschen professioneller und attraktiv gestalten. Oder das hört sich jetzt negativ dem alten Podcast gegenüber an, aber du weißt, was ich meine. Also du bist ja da voll drin. Podcast hat sich ja voll weiterentwickelt mit Videopodcasts und Snippets auf Social Media und was man da alles machen kann.
Aber nehmt
Und
ihr das Video auch mit, du und Ulle?
ja, wir nehmen, also wir nehmen dieses Video mit, um dann auf den sozialen Medien, einfach auf unseren Kanälen, werden die Highlights rausgeschnitten oder eine Minute, die ein Highlight ist, um die dann zu posten und den Leuten Lust zu machen, in den Podcast reinzuschalten. Deswegen nehmen wir das Video mit. Wir hätten theoretisch genommen auch das Material dazu, einen Videopodcast zu machen. So ehrlich muss ich aber auch sein. Tibor, mein Kameramann, der halt das YouTube-Format schneidet, der macht den Podcast jetzt auch noch on top. Und da haben wir aktuell nicht die Kapazitäten, auch noch einen wirklich hochwertigen Videopodcast zu produzieren. Da fehlt es aktuell noch. Aber wer weiß, vielleicht für die zweite Staffel.
Ja, also wir sagen auch immer, dass es natürlich nicht schaden kann, das Video mitzunehmen. Gerade für Social Media ist
Ja.
wahrscheinlich eine gute Idee. Und beim Podcast kann man sich aber trotzdem auch immer noch fragen, ob es dem Format und dem Podcast jetzt wirklich auch noch einen Mehrwert gibt,
Ja.
da ein Video hinzuzupacken. Aber fernab davon, wie war denn das für dich, von Ulle angefragt zu werden? Also kanntet ihr euch vorher schon?
Ja, klar. Also Ulle war lange Teamkollege von meinem Papa. Also dementsprechend also ich kenne irgendwie so Ulle schon ewig, beziehungsweise er kennt mich wahrscheinlich viel länger halt wirklich als kleines Kind noch. Ja, wir sind uns dann öfter mal über den Weg gelaufen. Er ist ja auch so 2022, 2023 dann wieder so ein bisschen an die Öffentlichkeit zurückgekommen, war in dem einen oder anderen Podcast zu Gast, hat dann seine Doku rausgebracht mit Amazon. Der hat mich damals auf die Premiere eingeladen. Und die war in München, da bin ich hingekommen, habe mich sehr gefreut über die Einladung. Da habe ich da mit ihm gequatscht und seitdem sind wir eigentlich ständig in Kontakt geblieben. Er war dann auch zusammen mit meinem Papa, damals noch in dem alten Podcast zu Gast mit Tanja. Ja, da, ich glaube, da hat er so ein bisschen Blut geleckt beim Thema Podcast. Und da hat er auch gemerkt, ey, wir beiden, wir verstehen uns. Ich glaube, Ulle ist auch jemand, der braucht wirklich Vertrauen zu jemandem, wenn er mit dem Podcast machen will. Hat ja auch nicht nur positive Erfahrungen mit der Medienwelt gemacht. Dementsprechend, ja, glaube ich, hat er sich da irgendwie so dieses Gegenstück in mir gesehen. Und dann habe ich mich sehr über die Anfrage gefreut. Also dann war das für mich halt wirklich so, okay, Jan Ulrich, das ist der einzige Deutsche, der jemals die Tour de France gewonnen hat. Das ist schon der Name in der Radsportwelt. Dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ich halt da nicht Nein sagen kann. Ne? Dann denke ich mir so, okay, das würde ich jetzt schon irgendwie gern machen mit dem. Und dementsprechend Das hat dann wirklich, glaube ich, über ein Jahr gedauert, bis wir das Projekt so finalisiert haben oder bis die erste Folge rauskam. Aber wir haben uns da auch Zeit genommen, wir wollten keinen Stress machen. Und jetzt gibt es den Podcast endlich, ja.
Und du hast gesagt, dass da ein professioneller Wind weht. Kam das dann von Jan Ulrich, dass er gesagt hat, nee, wir holen jetzt eine Audioagentur oder das muss so klingen? So, wie ist denn da der Prozess?
Es war ehrlicherweise so, dass ich gesagt habe, Ulle, wir können das sehr gerne machen, aber ich habe jetzt ein bisschen in die Medienwelt reingeschnuppert. So wie ich das bisher gemacht habe, würde ich es eher nicht mehr machen. Also du musst dir einfach vorstellen, ich habe halt wirklich diesen Podcast, den ich davor gemacht habe, ich habe den selber gemacht und halt von Null. Also klar, der wurde geschnitten, das habe ich nicht selber gemacht, aber ich habe die Gäste selber eingeladen, dann die ersten Werbepartner, die da reinkamen, die habe ich angeschrieben, ich hatte immer mit den Calls mit denen, das heißt, ich habe Vermarktung gemacht, ich habe Produktion eigentlich gemacht, ich habe selber hochgeladen, ich habe da alles gemacht und da habe ich einfach gesagt, ey, ich kann das nicht machen, bei meinem aktuellen Arbeitsaufwand schaffe ich das nicht so. Also, wir können gerne diesen Podcast machen, aber wir brauchen irgendeine Agentur dahinter oder irgendein professionelles Setup, dass wir das umsetzen können. Und das war so ein bisschen meine Bedingung, die ich daran geheftet habe. Wenn wir das machen, dann bitte so, weil wir wollen ja auch dann nicht irgend so einen Wald- und Wiesen-Podcast machen, doch wenn wir das machen, soll es ja schon irgendwie professionell aussehen. Also zum Beispiel, das ist eine witzige Story bei meinem ersten Podcast, habe ich am Anfang mal Fake-Werbung eingesprochen. Da habe ich einfach irgendwelche Marken, die ich cool fand, habe ich ihm gesagt so, hey Leute, meine aktuellen Folge ist Skoda Partner. Skoda ist ja Motor des Radsports, also Skoda ist immer mal großer. Und dann habe ich erzählt, wie toll ich die Marke finde und habe gesagt, wenn ihr bei mir auch mal eine Werbung buchen wollt, dann meldet euch auf meine E-Mail-Adresse. Und dann haben sich darauf Leute gemeldet. Aber so die ersten 5 Werbepartner, die gab es halt nie, mit denen hatte ich nie Deals. Da habe ich einfach mal irgendwas eingesprochen.
Geil,
Also
Mann.
so,
Podcast-Tipps. Korrekt.
so habe ich angefangen mit meiner Vermarktung. Und dann kam, das war dann auch so witzig, weil dann haben, ich sag mal, dann sind so wirklich so. Wirklich so von großen Partnern wie Skoda, GoPro und was es alles gab, waren dann so, danach waren dann so die Partner, waren dann so wirklich so lokale Partner, so Schuh-Einlegesohle oder so. Also das haben ja dann nicht direkt große Marken gebucht, sondern halt eher kleinere. Und naja, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall habe ich so angefangen, so habe ich halt, da war einfach meine Bedingung, ey, wenn wir das machen, wir brauchen jemand, also Tibor bringe ich mit. Produktion können wir übernehmen, aber wollen wir dann auch, wie gerade besprochen, diese Social Media Snippets dann auch spielen? Das finde ich gehört dazu. Ulla hat einen großen Social Media Kanal, ich auch mittlerweile. Wir müssen die ja nutzen, einfach um Hörerinnen und Hörer zu generieren. Wir haben eine professionelle Vermarktungsagentur reingeholt mit 7 One Audio. Jetzt gibt es da ein professionelles Setup. Wir haben auch redaktionelle Hilfe dahinter ein bisschen, dass wir natürlich, wir sind beide Experten im Radsport, aber das ist zum Beispiel so ein Thema. Es hilft einfach ungemein, eine Redaktion hinter so einem Podcast zu haben, die das Ganze mit Themen ordentlich aufbereitet, weil das merkt man dann im Endeffekt einfach. Also selbst langjährige Freunde, die zu mir gesagt haben, so, Erik, man merkt aber der neuen Podcast, Mann, du hast richtig Bock, du bist ja richtig gut vorbereitet. Und ich so, ja, da ist eine Redaktion hinter, Leute. Also ich habe auch da Hilfe. So, also ich bin schon vorbereitet, aber diese Zahlen, Fakten und wie die Etappe in 3 Tage ist, das wird mir auch vorgelegt. Das lese ich mir ordentlich durch, dass ich vorbereitet in den Podcast gehe. Das gehört so weit dazu, dass natürlich da ein Team dahinter steckt.
Das heißt, sie liefern euch so Briefings an, sowas in die Richtung.
Genau.
Ja, ist doch ganz geil.
Ja.
Schön. Sag mal, von allen Kanälen, die du bespielst, hast du einen persönlichen Favoriten? Von YouTube, Insta, Buch habe ich vorhin erfahren, wusste ich leider gar nicht. Und Podcast oder was, Gott bewahre, was machst du noch? Hast du noch TikTok oder so?
Ja, TikTok habe ich auch, aber das ist wirklich der Kanal, den ich am wenigsten liebe, muss man so zu sagen. Den
Ah
finde
ja.
ich, den find ich sehr, sehr anstrengend einfach nur und auch ein bisschen trashig einfach. Aber vielleicht ist man mit 31 auch zu alt für TikTok. Also ich habe TikTok, aber damit werde ich nicht so richtig warm. Also da gibt es wirklich aktive Überlegungen, den auch einfach zu stoppen oder zu löschen, den Kanal, weil das habe ich mit meinem Facebook-Kanal damals auch gemacht. Wenn ich das irgendwie nicht fühle, dann lieber weg. Ja, und ich sag mal eigentlich, man muss schon ehrlicherweise sagen, so mein Baby ist schon Instagram. Also da bin ich irgendwie groß geworden. Ich liebe Instagram irgendwie so, die Funktion. Aber ich muss sagen, YouTube macht jetzt echt Konkurrenz. Also mit dem neuen YouTube-Format. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch so ein bisschen über einen Punkt aktuell, was diese Reels und das Short-Content angeht. Also ich kenne niemanden, der eigentlich sagt, boah, ich habe mir jetzt gerade eine Stunde lang Reels angeschaut oder TikToks. Mir geht es richtig gut jetzt gerade. Und das hast du halt nicht, wenn du YouTube hast. Also bei YouTube, weiß ich nicht, du kannst einfach viel langsamer erzählen, du kannst das viel besser aufbereiten, du kannst das ein bisschen ja, 20, 30 Minuten ein Thema verpacken. Und die Leute, die sich das anschauen, die sind ja wirklich viel tiefer drin und das sind wirklich, das ist so eine wirklich eine richtige Community. Und das macht mir, also ich muss wirklich sagen, ich habe diese Liebe für YouTube jetzt entdeckt. Und bei Insta ist es ja aktuell wirklich so, ich bin da ja drin im Thema, ich weiß ungefähr, was funktioniert nicht. Und immer so dieses, okay, ich muss ab Sekunde 1 auf die 12 sein. Da muss in 3 Sekunden muss ich die Hook drin haben und entweder schauen die Leute weiter, ja oder nein. Und dieser ganze Content entwickelt sich halt einfach so dahin, dass das halt immer zugespitzter wird auf diese Momente und immer die Hook muss krasser. Und da bin ich jetzt gerade so, ich mache das ja auch noch mit, aber ich habe einfach so diese Gegenbewegung zu längerem Content, der nicht so übertrieben auf die 12 ist, macht mir gerade auch einfach sehr viel Spaß. Das heißt, ich würde sagen, meine Lieblingskanäle sind definitiv YouTube und Instagram, was soziale Medien angeht. Und Podcast ist dann für mich fast was ganz anderes. Also Podcast ist für mich wirklich einfach eine Stunde lang hinsetzen und über ein Thema sprechen oder über die Radsportwelt sprechen. Und das fühlt sich für mich eigentlich gar nicht an wie so ein Social-Media-Kanal. Das fühlt sich wirklich einfach an wie eine Sendung, die man hat. Und das ist ganz toll.
Das ist ganz interessant. Zum Anfang unseres Gesprächs hatte ich tatsächlich auch diese Assoziation, dass mir wenige Menschen einfallen, die tatsächlich das gesamte Klavier spielen, von Ultra-Short-Content bis richtigen Longform-Content. Und na, du scheinst das ja zu machen, ne? Von Short-Videos bis zum Buch. Also dazwischen ist ja die maximale Distanz in der Konsumdauer.
Das
Und
stimmt, ja.
spannend, was davon dann langfristig dein Favorit bleibt. Also im Moment scheinst du dich ja genau in der Mitte zu finden, ne? Bei YouTube und
Ja,
Insta.
sicherlich. Genau. Würde ich so definitiv so sagen.
Dann war es das tatsächlich von meiner Seite. Zum Ende vielleicht einmal kurz die Frage für den Fall, dass irgendwer noch Fragen an dich hat oder sich an dich wenden möchte. Wo können Menschen dich erreichen und dürfen Menschen dir auch Jobs vorschlagen? Geht es?
Ja, sicherlich. Also ganz, ganz viele Vorschläge oder auch Folgen, die wir gedreht haben, waren Vorschläge aus der Community. Wirklich, als wir das Format bekannt gegeben haben, wurden wir erstmal überflutet mit Mails. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, mich zu erreichen. Einmal über meine Webseite rixabel.de. Da gibt es wirklich 3 E-Mail-Adressen, eine für den Podcast, eine für Medienanfragen und eine an Norbert, an meinen persönlichen Assistenten, wenn man was Persönliches irgendwie von mir will. Gleichzeitig kann man aber auch auf meinem Insta-Kanal eine DM senden. Ich schaffe es leider nicht alle zu beantworten, aber meistens lese ich alle. Wenn die Anfrage nett und höflich gestellt ist und ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich kann helfen, dann antworte ich da auch immer sehr gerne.
Das klingt gut. Okay, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir bei all deinen Projekten weiterhin ganz viel Erfolg.
Das ist ganz nett von dir. Danke für die Einladung. Danke, dass du mich ausgefragt hast und ich das alles mal so erzählen durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Leute, hört und schaut sehr gerne rein.
Ciao, mein Lieber.
Das war Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.